Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und mir gegenüber im Aufnahmestudio bei der Rheinischen Post in Mönchengladbach sitzt Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten, ja, jetzt hast du den Leuten Bilder in den Kopf gesetzt, in was für einem Setting wir hier sitzen, aber die Fantasie, wie das hier aussieht, die lassen wir bei euch. Ja, im Aufnahmestudio sind wir und wir sind wieder am Start. Wir haben ja letztes Mal gesagt, wir wissen nicht genau, wann wir uns wieder melden, aber wir dachten, so nach einer knappen Woche und nach schon weiteren Transfers, die wieder durch sind, wäre es an der Zeit, mal gucken, ob und wann wir nochmal in den Montagsrhythmus kommen. Aber heute ist es Zeit für eine... Ja, einerseits Durchschnauffolge, andererseits ist man ja fast schon ein bisschen gehetzt von diesen ganzen Transfermeldungen. Aber das Thema Kaderplanung soll im Mittelpunkt stehen.
Ein sinnvolles Thema in der Sommerpause. Ein Thema, bei dem Borussia Mönchengladbach gerade sehr weit schon ist. Das hat man dem Ruven Schröder zu verdanken, der, ja, ich würde mal sagen, im Eiltempo gerade die Mannschaft umstrukturiert und schon richtig zugeschlagen hat auf dem Transfermarkt. Einer ist ja sozusagen schon vor dem Sommer gekommen, Hugo Bolin. Aber jetzt ist ja eigentlich für jeden Mannschaftsteil bereits ein neuer Spieler da. Und Yannick, ein bisschen überrascht uns das Tempo dann schon. Ruven Schröder hat offenbar sein Netzwerk in der Saison schon voll aktiviert und dann auch zugeschlagen, weil eigentlich beginnt ja, ja, es läuft ja noch die alte Saison, die neue beginnt und auch das Transferfenster kommt dann ja auch erst noch richtig in Fahrt. Die Weltmeisterschaft steht noch an. Aber Borussia Mönchengladbach ist... Und dann, bevor wir die einzelnen Spieler durchgehen, ist im Grunde gerade schon soweit fertig und man kann sich schon richtig eine Mannschaft vorstellen.
Ja, wenn es jetzt so wäre, die DFL, die FIFA würden sagen, ey, WM wird abgeblasen, alle müssen mit den jetzt feststehenden Kadern morgen die Saison beginnen. Wäre Borussia jetzt schon überrumpelt, würde ich mal annehmen, aber man müsste nicht die riesen Bauchschmerzen haben, dass es da riesige Lücken im Kader gibt. Im Gegenteil, da werden wir später noch zu kommen, gibt es dann das Gegenteil von Lücken, nämlich eine gewisse Ballung auf gewissen Positionen. Aber ja, ich weiß, also wirklich, wenn ihr mich jetzt nachts weckt und fragt, wie viele Spieler hat Borussia gerade im Kader, wie viele sind schon verkündet, wie viele werden bald verkündet sein, gib mir einen Moment. Ich glaube, wir fangen mal halbwegs chronologisch an, wer denn feststeht. Du hast Hugo Bolin genannt, dann Daniel Batz fürs Tor, Linksverteidiger David Herold, Rechtsverteidiger Joachim Konoplia, jetzt muss ich schon Enzo Leopold fürs Mittelfeld, Isaac Liedberg ist noch nicht fix, der muss noch zum Medizincheck, aber er wird bei Borussia unterschreiben, der Torjäger vom SV Darmstadt, der neue Backup für Tim Kleindienst. Und dann macht sich bald, sobald er fit ist, ja Sento Uno auf den Weg, der neue Sechser aus Japan, dann Medizincheck und so weiter. Und die große Verkündung, jetzt wird es uns wahrscheinlich nächstes Mal immer so gehen, habe ich irgendwen vergessen? Ich glaube nicht, oder?
Nein, meiner Rechnung nach nicht. Das sind erstmal die Spieler und das ist ja, wie gesagt, eine ganze Menge, denn der Kader ist damit an allen Mannschaftsteilen richtig verändert worden, insbesondere natürlich diese beiden Außenverteidigerpositionen, die ja schon lange in Rede standen. Das war ja schon so ein bisschen die Achillesferse des Kaders, Joe Skelly auf der rechten Seite, komplett alleine über eine sehr lange Zeit. Auf der anderen Seite dieser Zweikampf, auf den man gesetzt hatte mit Luca Netz und Lukas Ulrich, war eher kontraproduktiv. Luca Netz inzwischen gar nicht mehr da. Jens Kastrup war dann vergangene Saison oftmals auf der Schiene dort unterwegs. Diese Schiene wird es nicht mehr geben. Ruven Schröder hat klar gesagt, Eugen Polanski bleibt, aber das neue System wird eingeführt. Also das von ihm praktizierte Dreierkettensystem beziehungsweise gegen den Ball Fünferkettensystem wird es nicht mehr geben, soll nur noch am Rande eingesetzt werden. Und jetzt die Viererkette auf der Basis, Yannick, können wir jetzt auch die Zugänge beurteilen. David Herold auf der linken Seite und eben Konoplia, der ukrainische Nationalspieler, auf der rechten Seite. Und ja, wir sagen mal, ein Faktor ist auf jeden Fall mal dabei, Intensität.
Ja, es ist auf jeden Fall von vorne bis hinten so, dass so ein Reflex war bei fast jedem, gerade denen, die jetzt aus Deutschland kamen, mal so in die Laufstatistiken zu gucken. Dann sah man da Enzo Leopold, ein Vielläufer, David Herold, ein Viel- und Intensitätssprinter, Konoplia, wahrscheinlich von allen jetzt schon noch der, da sage ich mal, ist die Intensität mit Ball, also was sein Spiel mit Ball angeht, das hervorstechende gerade im Vergleich zu Joe Skelly und dann jetzt eben auch Isaac Liedberg, der die Komponente Tempo mit reinbringen wird. Vorne 34,9 km/h, einer der schnellsten Stürmer der zweiten Bundesliga. Das sieht schon sehr gut aus. Und zweite Komponente, Carsten, neben Intensität ist das, was heute auf Neudeutsch immer Leadership genannt wird, Führungsstärke. Enzo Leopold, Kapitän in Hannover, Sento Uno, der kommen wird, der Japaner, ist erst 22, aber bei Shimizu in seiner Mannschaft auch schon Kapitän und andere ja einfach Typen, die was darstellen, die auch, das hat Schröder betont, also dass sie Bock auf Borussia haben, sollte man ja bei allen Zugängen hoffen, aber jetzt ist diese Betonung wahrscheinlich etwas angebrachter noch. Denn wenn Spieler noch nie in der Bundesliga waren, noch nie in so großen Vereinen, dann muss man schon sagen, da ist der sogenannte Pull-Faktor bei Borussia schon immer noch groß. Da macht es was her, wenn sie da ins Stadion kommen und es ist zwar leer, aber man kann sich ausmalen, wie es ist, wenn es voll ist. David Herold beispielsweise hat das ja im DFB-Pokal auch schon erlebt. Selbst Konoplia war da beim Benefitspiel der ukrainischen Nationalmannschaft. Also das sind schon die prägenden Faktoren jetzt dieser Transferoffensive.
Ja, wir haben Daniel Batz noch vergessen, der älteste Zugang, Ersatztorwart oder erstmals Nummer zwei geholt, so gesagt. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was sich mit Moritz Nikolas entwickelt. Er gehört ja zu denen, da werden wir später noch zu kommen, die in Rede stehen, möglicherweise ein Angebot zu bekommen, bei dem Borussia dann nicht Nein sagen kann. Aber Batz erstmal die Nummer zwei, aber eben ein Torwart, der zum einen gezeigt hat, dass er eine Nummer eins sein kann in Mainz, als Zehntner ausfiel. Und zum Zweiten hat auch klar Schröder gesagt, das ist einer, der auch in der Kabine wirkt, ein Typ. Und damit hat man wirklich auch durch die Bank Leute geholt, die diese Leadership-Geschichte dann eben in Gladbach erweitern können. Man hat ja so wirklich in der vergangenen Saison gerade an der Stelle gesehen, wenn die Spiele nicht liefen, dass da eben keiner war. Tim Kleindienst fehlt ja nun die ganze Saison. Auf ihn hofft man jetzt natürlich als Vorreiter all dieser Dinge. Aber das hat Schröder auch gesagt, es kann nicht nur einen geben, es darf nicht nur einen geben und es soll nicht nur einen geben und hat darum Leute eben wie Leopold, wie Batz geholt, die da einspringen können und Kleindienst unterstützen können, in der Breite einfach als Führungsaufgaben übernehmen können. Aber Yannick, du hast es auch schon gesagt, für viele ist das Thema Bundesliga neu, das Thema Borussia Mönchengladbach groß. Und da genau, finde ich, muss man schon drüber sprechen, das, was das an Leadership ist, was da Intensität ist, da Laufbereitschaft und Bock auf Borussia ist da, aber eben keine Erfahrung in der Bundesliga. Und da erinnere ich mich schon ein bisschen an die vergangene Saison, als ein Engelhardt, als ein Dix da waren, die auch unter diesen Merkmalen gekommen sind, Leadership, Intensität, möglicherweise auf jeden Fall Erfahrung, fehlte in der Bundesliga und das machte sich schon bemerkbar.
Ja, wahrscheinlich hast du mit Batz jetzt auch die gute Überleitung geleistet, weil natürlicherweise im Tor beginnen. Ruven Schröder hat uns regelrecht eingeladen dazu, wie er sagte, Manager zu spielen. Er hat ja mal erzählt, dass er da in seinem Büro ganz viele Kaderplanungssheets an der Wand hängen hat und die Strippen fast schon buchstäblich zieht. Deswegen, genau, jetzt hat Schröder, das war damals bei der Aachener Zeitung, erklärt, nee, wir müssen das hier woanders machen, weil sonst seht ihr ja alles, was hier an der Wand hängt. Also wir wären gerne mal da und dann hätten wir sicherlich auch schon vieles von dem gelesen, was jetzt umgesetzt wurde. Ja, Tor, ganz interessant. Es gab irgendwie den Punkt, als Konoplia noch nicht verkündet war, da hatte Borussia so viele Torhüter wie Abwehrspieler unter Vertrag mit einem großen Stand jetzt, denn die Nummer 1 Moritz Nikolas, die designierte Nummer 2 Daniel Batz, Jonas Omlin, die ehemalige 1, bald wahrscheinlich gar nicht mehr da, bald zum FC Basel wechselnd. Jan Olszewski steht noch unter Vertrag, ein Jahr bis 2027. Tobi Sippel hat nochmal verlängert, der seine Torwarttrainerkarriere forcieren soll. Und jetzt muss ich schon überlegen, ach ja, Thiago Pereira Cardoso, der meist in der U23 gespielt hat, wo die Frage ist, okay, geht's Richtung Laie oder wird er Teil des Torwartteams in der nächsten Saison bleiben? Das ist die Bestandsaufnahme im Tor. Ich würde sagen, da muss noch einiges passieren, denn 6 Torhüter braucht ja wirklich niemand. Selbst Borussia Mönchengladbach nicht.
Na gut, es gab schon Saisons, da war man knapp dran. Da hat man ja Torhüterverschleiß ohne Ende gehabt. Aber nein, grundsätzlich hat Moritz Nikolas, ist nicht verletzungsanfällig, ist super durch die vergangene Saison gekommen, hat eine große Saison gespielt, 13 Spiele ohne Gegentor, hat sich als klare Nummer 1 da etabliert. Und sofern er in Mönchengladbach bleibt, wird das natürlich auch so bleiben. Er ist dann eben auch jemand, wo ich sage, den sollte man dann auch entsprechend in den Mannschaftsrat, vielleicht sogar als Vizekapitän einsetzen. Aber, und jetzt kommt dieses Aber eben, Moritz Nikolas hat natürlich auch andere Vereine aufgeschreckt, die gesagt haben, hey, oder die sagen werden, hey, das ist ein richtig guter Torwart, der würde uns auch gut zu Gesicht stehen. Jetzt zuletzt gab es ein Gerücht, was Aston Villa angeht. Aston Villa, der Europa League-Sieger und vor allem auch der Gegner von Borussia Mönchengladbach beim Saisoneröffnungsspiel. Aber Aston Villa, unserer Information nach ist nichts dran, aber das zeigt, dass es einen Markt für Moritz Nikolas gibt. Und wenn da eine Ausstiegsklausel besteht, von der Sky berichtet hat, dann kann man schon überlegen, wenn dann 10, 15 Millionen Angebot kommt, als Borussia Mönchengladbach das zu tun. Aber Daniel Batz ist da und Daniel Batz hat gezeigt, dass er von jetzt auf nun dann auch das Ding übernehmen könnte.
Man müsste als Borussia Mönchengladbach überlegen, aber was so ein bisschen immer untergeht, naja, Moritz Nikolas muss erstmal überlegen. Das ist ja kein Zwang, so eine Ausstiegsklausel, dass er dann wechseln muss. Und da bin ich mir halt nicht so sicher. Und also ist die Frage, ob sich Moritz Nikolas sicher ist und wie tief er dann in sich gehen müsste, ob er diesen Schritt überhaupt geht, egal was dann da reinkommt. Ist sicherlich auch so ein Fall, anders als ein Franck Honorat oder natürlich erst recht Joe Skelly, wo Borussia dann jetzt nicht sagt, ey, bitte, komm, das Geld müssen wir nehmen. Ich sage jetzt mal ganz salopp ab mit dir, auch wenn das vielleicht nicht so formuliert wird, sondern ja, da kann man natürlich auch schon hin und her schwanken, ob das dann wirklich die 15 Millionen sind, ein Club ist, der das zahlen müsste. Klar, riesige Summe für einen Torwart. Andererseits, ja, würde man dann wieder ins Schwanken geraten, wirklich mit Batz oder einen holen, weil ich meine, Daniel Batz Saison beim FSV Mainz war super, es war aber auch nur eine halbe und es war seine erste in der Bundesliga mit 35 Jahren. Deswegen, ja, schwieriges Thema und da kommen eben dann noch weiter hinten in dieser Riege weitere auf Borussia zu und da betrifft es dann auch wieder nicht nur den Verein, der sich Gedanken machen muss, sondern auch die Spieler. Wo will ein Jan Olschowski hin mit seiner Laufbahn? Sagt er, ich baue mir sowas auf, wie Tobi Sippel jetzt hatte, als Ersatztorwart über mehr als ein Jahrzehnt, oder will ich doch zweite, dritte Liga Stammtorwart sein? Und Thiago Pereira Cardoso hat natürlich noch ein bisschen mehr Zeit, auch sich selbst zu entscheiden. Da könnte man mit 20 Jahren, glaube ich, auch gut sagen, hey, ein Jahr Regionalliga schadet nicht. Oder es tut sich was Größeres auf und er geht eine Leihe ein. Ich meine, der FC Paderborn ist jetzt mit dem Nachwuchskeeper des VfB Stuttgart, dem 20-jährigen Dennis Seim, aufgestiegen. Also ja, auch in der hinteren Torwartreihe viel, was noch zu klären ist.
Ja, bei Pereira Cardoso muss man ja schon sagen, dass er für den zweiten Teil der vergangenen Saison dann eigentlich auch als die Nummer zwei eingeplant war. Also wenn mit Nikolas was passiert wäre, hätte nicht Olschowski gespielt, der wäre dann einfach der Banktorwart geblieben, dann hätte Pereira Cardoso gespielt. Aber er sollte eben Spielpraxis in der Regionalliga sammeln und dann ist eben die Frage, wenn jetzt sich noch etwas tut, also für den Moment ist halt die Nummer zwei Daniel Batz, klar. Was bedeuten würde, dass Pereira Cardoso entweder immer U23 spielt und U23-Torwart ist, da würde ich dann an seiner Stelle schon drüber nachdenken, auch als luxemburgischer Nationaltorwart, mir vielleicht mal Spielpraxis in einer höheren Liga grundsätzlich zu besorgen. Und wie das laufen kann, hat sich ja auch bei Moritz Nikolas gezeigt, der ja über verschiedene Leihen dann am Ende die Nummer 1 in Gladbach geworden ist, auf dem längeren Weg. So, und ja, Jan Olschowski muss sich genau diese Frage stellen. Will ich nochmal in einem Zweit- oder Drittliga-Club die Nummer 1 sein oder will ich eben in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach dann eben auf die wenigen Minuten hoffen, die mir dann vielleicht zugedacht sind, aufgrund des Pechs von Kollegen? Ja, also Interessant ist ja, dass es unheimlich viele Torleute gibt, aber eben auch unheimlich viel Ungeklärtes um diese Torleute herum. Also wird noch eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Die Einser-Frage bei Borussia Mönchengladbach in diesem Transferfenster, und das könnte ja auch durch die WM tatsächlich nochmal ein ganz neue Fahrt bekommen, wenn dann ein WM-Torhüter, der sich da eben präsentiert, vielleicht eine Stufe höher geht und dann plötzlich ein Posten frei wird, der auch für Moritz Nikolas, also ich sehe ihn da schon interessiert an der Premier League. Ich glaube, das wäre die Liga, die ihn wirklich auch zum Nachdenken bringen würde, wenn da ein Club kommt, der, ich sag mal jetzt auch salopp, ein cooler Club, wo er sagt, hey, Premier League mit mir und dann aber auch als Nummer eins. Ich glaube, das wäre schon das, was ich ihm von ihm erwarten würde. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass Moritz Nikolas nicht ins Träumen kommt, aber ins Nachdenken auf jeden Fall. Andererseits, Yannick, er weiß auch genau, was er in Gladbach hat.
Genau, deswegen wird das für ihn auch ein längerer Prozess, nehme ich an. Jetzt haben wir es gar nicht abgesprochen, aber lass uns doch jede Position immer mit einer Prognose beenden. Wer bekleidet sie im ersten Spiel nach dem Ende der Transferperiode?
Ja, da bleibe ich bei Nikolas, weil ich glaube tatsächlich, dass er jemand ist, der vielleicht nicht das Angebot bekommt, ohne ihm wirklich zu nahe treten zu wollen, wo er sagt, dafür gebe ich das, was ich mir in Gladbach aufgebaut habe, auf. Und ich glaube auch wirklich, dass Eugen Polanski ihn wirklich in die Verantwortung nehmen wird. Das sollte er tun, weil Moritz Nikolas, finde ich, hat auch jenseits des Platzes richtig gute Auftritte gehabt in der vergangenen Saison. Es hat sich wirklich weiterentwickelt und darum sage ich Nikolas.
Ja, das ist auch mein Bauchgefühl, mein fundiertes Bauchgefühl, dass er eher bleibt, als dass er geht. So, ich weiß es eigentlich gar nicht, warum man immer die Aufstellung von rechts nach links macht und nicht, so wie man schreibt, von links nach rechts, aber wir machen es jetzt mal in dem Sinne, wir haben die Chart vor uns und malen sie auf und machen hinten links weiter in der Viererkette. Da gibt es künftig das, was es auch schon vorher lange gab, nämlich das Duell zweier jüngerer deutscher Linksverteidiger. Nur dass Luca Netz nicht mehr ein Teil davon ist, sondern David Herold lediglich seine Rückennummer geerbt hat, die Nummer 20, und sich in das Duell schmeißt mit Lukas Ulrich, hinter dem nach dem Aufstiegsjahr 24-25 eine schwierige Saison liegt. Ich glaube, mit dem Tiefpunkt frühe Auswechslung gegen Leipzig. Ja, wie siehst du da die Kräfteverhältnisse?
Ja, also man muss ja tatsächlich sagen, dass Lukas Ulrich zwischenzeitlich schon weiter zu sein schien, ganz klar. Und dann fand ich am Ende wirklich da seine Probleme bekommen hat. Und dann Polanski sich auch oft für Jens Kastrop auf der Seite entschieden hat, was ja auch viel sagt. Und da glaube ich, dass ein David Herold mit dieser ganzen Erfahrung, die er dann aus der zweiten Liga hat, ich bin sehr gespannt, wie er das, und das gilt eben auch für eigentlich alle, über die wir jetzt reden, wie sie das dann tatsächlich auch bei Borussia Mönchengladbach auf den Platz bringen, weil nicht nur Eugen Polanski hat ja in der vergangenen Saison nochmal festgestellt, dass die Bundesliga dann doch nochmal eine andere Geschichte ist als möglicherweise andere Ligen, aber ich glaube, dass Herold auch vielleicht aus politischen Gründen, er ist ja nun einer der Spieler, die Ruven Schröder geholt hat, und Schröder ist ja dabei, wirklich der Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken, und wird ein enges Duell, aber ich glaube, dass Herold mit seinen, gerade was dieses Thema Intensität angeht, dass Ulrich, der hat seine Vorzüge auch im Spiel nach vorne, hat ja auch schon das ein oder andere Tor vorbereitet, aber ich finde, da fehlt so ein bisschen die Dynamik, er wirkt immer so ein bisschen, ja, also ich will ihm da wirklich nicht zu nahe treten, aber ein bisschen bieder, und wenn Herold es schafft, sich da mehr ein bisschen zu positionieren als Typ, als jemand, der wirklich da Gas gibt über die Seite, in einer abgesicherten Viererkette natürlich, dann würde ich tatsächlich da auf den neuen Spieler setzen, auf Herold.
Ja, damit würde ich schon meine Prognose anschließen, dass der auch, wenn er fit bleibt in der Vorbereitung, echt gute Chancen hat zu beginnen, weil er eben für dieses Mut-Thema auch steht, was Ruven Schröder ja über seine Rede auf der Mitgliederversammlung gestellt hat, plus eben diese Fähigkeit, Tore vorzubereiten, 7 Stück in der vergangenen Zweitligasaison. Ja, deswegen ich bin nicht so ganz glücklich mit der Konstellation wieder. Das lässt sich jetzt auch schwer auflösen, weil Ulrich natürlich keinen Markt hat für diesen Sommer. Aber man hat jetzt wieder zwei, deren Marktwert man eigentlich pushen müsste. Aber es wird eigentlich wieder nicht hinhauen, dass es bei beiden geht. Also der eine dann immer zu anderen, zu Lasten des anderen. Aber ich sehe da auf jeden Fall die Tendenz, dass David Herold, wenn er gut ankommt bei Borussia und gesund bleibt, da dann erstmal den Stammplatz hat.
Ja, dann schauen wir mal daneben und wenn man dann von links guckt, dann steht, glaube ich, einer der gesetztesten Spieler bei Borussia Mönchengladbach ist, es sei denn, er wird verkauft oder er geht. Das ist Nico Elvedi, der hat ja so ein bisschen, du hast mit ihm gesprochen, kurz vor Ende der Saison offen gelassen, wie seine Perspektive für den Sommer aussieht und ja, das haben wir aber schon öfter erlebt und am Ende war Nico Elvedi dann da, also da sage ich, der bleibt da, der wird vielleicht wird sein Vertrag verlängern und dann ewiger Borusse werden. Ich würde es ihm zumindest auch anraten, weil ich glaube, er hat sich hier richtig was aufgebaut, muss dann jetzt bei anderen Clubs das erstmal wieder nachholen. Aber Elvedi steht eben da und ist, glaube ich, wirklich ein Teil einer auch, finde ich, richtig hochwertigen Innenverteidigung, die Borussia Mönchengladbach hat.
Aber muss ich kurz einhaken, hat nicht Dix meistens links gespielt? Wie war es denn jetzt zuletzt gegen Hoffenheim?
Also der Vorteil wäre natürlich, dass beide Positionen spielen können.
Genau, Elvedi musste jahrelang immer derjenige sein, der dann in den sauren Apfel beißt. Aber gegen Hoffenheim tatsächlich war es Kevin Dix, der hatte da auch von halb links sein Tor geschossen. Aber ich meine, beide sind ja nun gesetzt als Duo. Also glaube ich, können wir das auch im Paket nehmen, dass sie Stand jetzt die Stamminnenverteidigung sein werden, Borussias. Ja, Kevin Dix auf jeden Fall bleibt er natürlich. Ist ja auch gerade erst da und fest eingeplant als Führungsspieler. Bei Elvedi hat man ja so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, wir sind so viele Jahre damit konfrontiert, dass wir im Sommer darüber sprechen, geht er, bleibt er, wie verhält er sich. Letztes Jahr ging es ja mal ganz flott mit dem Commitment. Jetzt kommt diese ganze WM. Und wir müssen wieder viel, glaube ich, auch über Bauchgefühl jetzt hier entscheiden. Also gibt ja vor allen Dingen auch keine Hinweise bislang, ne? Also keine Angebote, keine kolportierten Interessenten. Deswegen bin ich auf dem Trip mittlerweile. Ich denke, also wir reden da jetzt seit 7 Jahren drüber. Soll es jetzt wirklich passieren, diesen Sommer? So ganz glaube ich irgendwie nicht dran.
Ja eben, also da glaube ich auch. Und Nico Elvedi, wie gesagt, ist ja jetzt wirklich ja schon fast Urborusse, wenn man mal überlegt, dass er 2015 gekommen ist und ja die letzten Jahre dann auch eigentlich immer gespielt hat. Ich habe zuletzt noch kurz mit André Schubert telefoniert, der hat ihn ja damals ins Team gebracht im Kontext seiner Dreierkette und seitdem war Nico Elvedi eigentlich immer da, hat immer gespielt, hat immer wieder auch gesagt, ja, ich will mal was anderes machen, hat es aber nicht getan aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich, dass sich wahrscheinlich keine wirkliche Alternative geboten hat und natürlich, es kann immer sein, dass ein Spieler seiner Qualität ein alternatives Angebot bekommt, aber auch da, wie bei Moritz Nikolas, wird er sich natürlich genau überlegen, was er zu verlieren hat bei Borussia Mönchengladbach und was der neue Verein dann wirklich bieten kann und ob diese Sicherheit zu spielen, stetig zu spielen, die er eben in Gladbach hat, dann wirklich da ist. Ich sag mal, Stand jetzt ist ja ohnehin das, was man im Fußball immer mit einflechten muss, wird diese Innenverteidigung mit Dix und Elvedi, auf welcher Seite dann wer auch immer spielt, auf jeden Fall das Prinzip sein für Eugen Polanski. Und ich finde, dass Gladbach da auch wirklich ganz gut aufgestellt ist.
Trotzdem ist ja die Innenverteidigung das einzige Segment, wo es so eine eindeutige Lücke gibt, in dem Sinne, dass man nicht beide austauschen kann, 1:1, ohne dass dann woanders vielleicht eine Lücke entsteht. Philipp Sander hat Innenverteidigung gespielt in der letzten Saison, fast durchgängig. Marvin Friedrich hatte kaum noch Minuten, ist einer der feststehenden Abgänge. Fabio Caudia, waren es jetzt 600 oder so am Ende, hatte ja doch einige Startelf-Einsätze. Also er ist der einzige richtige Backup. Jetzt ist ja der Optimalfall in der Innenverteidigung immer, beide machen 30 Spiele, sind einmal gesperrt und haben vielleicht noch einmal Schnupfen und einmal zieht der Muskel und ansonsten sind sie immer am Start. Das ist das Optimum. Das gab viele Jahre mit Matthias Ginter und Nico Elvedi, wo das auch hingehauen hat bei Borussia. Aber was passiert, wenn das nicht so ist? Deswegen würde ich jetzt diese eine Innenverteidigerposition, wir werden ja dann später das große Bild gezeichnet haben, schon als die eine ausmachen, wo ich am ehesten Stand heute Potenzial sehe, dass man noch was machen sollte, müsste. Kann natürlich dann auch am Ende vielleicht die Position sein, wo man es mit einer guten alten Leihe löst oder mit einer guten Jungen.
Ja, definitiv. Also da ist ja auch Ruven Schröder, finde ich. Im Winter kam ja dann eben Kota Takay und hat wenig gespielt, weil einfach kein Bedarf war, selbst in der Dreierkette. Und jetzt wird es ja eine Viererkette werden. Das heißt also, es sind im Grunde zwei Innenverteidigerpositionen. Sanne hat ja dann immer in dieser Dreierkette verteidigt. Da ist dann eben die Frage, inwieweit er auch als polyvalenter Spieler dann eben in einer Viererkette innen dann spielen würde oder dann auch seinen Job gut machen würde. Joe Skelly wäre ja theoretisch auch jemand, der in die Verteidigerposition reinrücken könnte. Aber du hast natürlich recht, der klassische IV, wie man so schön sagt, der ist eben neben Fabio Chiarodia nicht vorhanden. Und ich glaube tatsächlich, dass die Gladbacher da auch noch ein bisschen gucken. Ich meine, Ruven Schröder muss ja jetzt ohnehin mal schauen. Er hat jetzt den Kader weitgehend umgebaut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt komplett zur Ruhe kommt, abgesehen mal von der Abgangsseite. Aber dass auch da mit Sicherheit noch ein Augenmerk da ist. Es wurde ja auch schon mal spekuliert, dass man wieder an Ko Itakura dran ist. Mal sehen, hängt, glaube ich, viel wirklich auch mit der Zukunft von Elvedi zusammen, was genau passiert, weil da würde man ja dann auch schon über einen wirklichen Topmann reden, den man dann ersetzen muss. Also müsste man entsprechend auf dem Transfermarkt gucken. Und ich sehe dann auch, wenn die Konstellation so wie jetzt ist, bleibt, sehe ich auch die Laie als das vernünftigste Prinzip an.
Ja, hinten rechts ist quantitativ so wie links, qualitativ in Summe wahrscheinlich besser, weil erfahrener. Joe Skelly ja inzwischen, glaube ich, 150 Bundesligaspiele, der jüngste ausländische Spieler, der das geschafft hat. Und Joachim Konoplia, Nationalspieler in der Ukraine, dementsprechend auch Champions-League-Erfahrung mit Donetsk. Mehr als ein Herausforderer, wahrscheinlich, also unabhängig davon, was Skelly plant, macht und was dann passiert, ein Anwärter auf den Stammplatz. Aber natürlich Skelly von allen, die jetzt, also jetzt, wo wir nicht nur über Kaderbereinigung reden und dritte Reihe und so weiter, sondern von Stammspielern, für mich der wahrscheinlichste Abgangkandidat, weil er das ja nun auch sehr offen formuliert hat, der Vertrag 27 ausläuft. Und dann würde ich jetzt mal annehmen, dass jemand, der auch eine große, starke Agentur hinter sich hat, vielleicht schon mal sich ein bisschen Gedanken auch gemacht hat, was da gehen könnte und die Werbetrommel rührt. Gehe auch davon aus, dass Ruven Schröder da sehr gerne unterstützt.
Ja, definitiv. Also zumal er mit in Konoplia ja dann eben auch den Nachfolger im Grunde schon verpflichtet hat, was ja dann auch ein bisschen aussagekräftig ist. Und auch da im Kader, wenn man an Kevin Dix zum Beispiel denkt, eine Möglichkeit wäre, das aufzufangen. Also von daher muss man dann schauen. Und Skelly wird sich ja bei der WM präsentieren können, wenn er da für die USA spielt. Ist vielleicht nicht erste Wahl zwangsläufig, aber wird mit Sicherheit seine Einsatzminuten bekommen. Und Spieler, die bei einer WM spielen, sind natürlich immer im Fokus. Und gerade Spieler, die bei einer WM spielen und sich auf den Markt gestellt haben, sind noch mal im Fokus. Und wäre ein logischer Schritt, finde ich, auch für Joe Skelly zu sagen, jetzt ist Premier League Time und bin mal gespannt. Es wird vom Angebot abhängen und das Ruven Schröder, der muss ja Geld einsammeln, der muss vor allem auch den Kader ein bisschen ausdünnen und da ist Skelly sicherlich ein Kandidat und in Konoplia ist halt, glaube ich, jetzt da ein gleichwertiger Spieler geholt, ukrainischer Nationalspieler und entsprechend Erfahrung international gespielt, also das ist dann schon in Ordnung und ich vermute auch, dass der Sommer dahingehend laufen wird, dass Joe Skelly am Ende nicht wieder hier in Mönchengladbach auftaucht.
Es wird dann wahrscheinlich ein Club werden, der nicht ganz so groß ist wie die, die er sich mal ausgemalt hatte. Aber ja, vielleicht haut es ja hin mit der Premier League bei ihm. Und für Borussia wäre es dann wichtiges Geld, 6, 7, vielleicht 8 Millionen Euro, nicht verkehrt für einen, der dann auch schon wieder nicht sportlich, sondern finanziell abgeschrieben ist. Also das ist dann eine gute Investitionssumme auch, um was zu machen noch. Dementsprechend, ja, ich sag mal so, dass Joe Skelly jetzt nicht der begnadete Techniker und so weiter ist, sondern eher der Wühler mit Ball und über die Zweikämpfe kommt. Es gibt ja Premier League-Vereine, da ist das auf jeden Fall kein Hindernis. Da ist er da in der Liga sogar gar nicht so schlecht aufgehoben. Dementsprechend loggen wir Joachim Konoplia ein für die Startelf am ersten Spieltag und am 2. Juli wissen wir auch, gegen wen Borussia da spielt. Hier, wir gehen ins Mittelfeld. Traditionell würde ich ja fast sagen, bei Borussia ein Mannschaftsteil, der immer sehr üppig besetzt ist, quantitativ. Auf jeden Fall, da gilt es jetzt, eine Doppel-Sechs zu finden, denn wir gehen ja erstmal vom 4-2-3-1 aus, reden dann vielleicht an der Stelle gleich auch nochmal übers 4-3-3. Und da gibt es, Carsten, auf jeden Fall, wir haben ihn gerade schon angesprochen, ein Rückkehrer wahrscheinlich. Wir sehen Philipp Sander da eher als die ordnende Hand vor der Abwehr, als einen, der dann auch als Mitglied des Mannschaftsrates Führungsaufgaben unternimmt und vielen anderen, die da unterwegs sein werden, die Bundesliga-Erfahrung voraus hat. Enzo Leopold ist ja sowas wie der Sander des Jahres 2026, auch wenn er nicht als Aufsteiger kommt von Hannover 96. Also Philipp Sander ist da für mich auf jeden Fall erstmal gesetzt, weil es ja daneben, wenn wir über die anderen Kandidaten reden, auch noch ein paar Unsicherheiten gibt.
Genau das. Und bei Sander ist so, dass Ruven Schröder ihn da auch schon sehr weit nach vorne gehoben hat, über ihn gesprochen hat, eben als jemand, der als Führungsfigur ganz klar bei ihm hinterlegt ist. Du hast gesagt, er ist ein Teil des Mannschaftsrats. Auch er, ich meine, Rocco Reitz geht zu RB Leipzig und Rocco Reitz war nun mal Vizekapitän und da wird ja diese Position dann vakant. Auch Sander ist da sicherlich einer, der einspringen könnte. Und also ich würde auch sagen, Sander ist vor allen Dingen auch in meinen Augen der klarste Sechser, was die, sagen wir mal, die Holding Six, wie es ja dann so schön heißt, angeht, der diesen defensiven Part wahrscheinlich am klarsten erfüllt und deswegen ja so ein bisschen ja schon Alleinstellungsmerkmal hat. Die anderen sind schon eher so die Box-to-Box-Spieler, die vielleicht ein bisschen achteriger sind als er. Also von daher, ja, Sander erstmal gesetzt. Und dann ist eben die Frage, wir haben ja zwischendurch spekuliert, klar, Jens Kastrop soll dann von der Seite, Herold ist da, soll von der Seite in die Mitte ziehen. Zurückziehen auch, also er ist ja auch als Sechser mal eingeplant gewesen, wäre dann der offensive ausgerichtete Teil der Doppelsechs. Aber Yannick, ich glaube, Kastrop muss sich ganz schön strecken.
Ja, er hat ja den Vor- und Nachteil, nicht die allerklarste Position zu haben. Deswegen ist Polyvalenz ist immer super bei vielen, aber dann auch die Frage, müssen sie sich nicht festlegen auf eine Position? Ich sehe Kastrops Stärken auch wahrscheinlich dann im zentralen Mittelfeld eher in einem 4-3-3 vor Sander mit vielleicht Leopold an seiner Seite. Also einmal der wilde, aggressive, manchmal etwas ungestüme Achter und Leopold ja wirklich einer, den man dann auch mal im Druck anspielen kann, der die Bälle halten kann, der die Bälle verteilen kann. Das könnte eine gute Kombi sein. Und wenn man aufs Thema Stabilität, Sicherheit geht und aber auch wieder ein bisschen mehr Ballbesitz haben will, hat Leopold vor allen Dingen dann auch in Anbetracht der Tatsache, dass Kastrop noch bei der WM ist, wahrscheinlich gute Karten, unser Ticket zu erhalten für den ersten Spieltag. Cento Uno ist ja nun noch gar nicht fest da, wird ja diese Rolle des Abräumers übernehmen. Ein sehr zweikampfstarker Mann, der da wirklich Staubsauger vor der Abwehr ist. Ich glaube, so hat man das früher genannt, mit einem starken Oberkörper, der sich da durchzusetzen weiß, aber der muss natürlich erstmal ankommen, sich akklimatisieren. Aber insgesamt, wenn ich mir dieses ganze Mittelfeldspielerspektrum anschaue, ist da irgendwie jede Rolle so besetzt, viele verschiedene Typen und da kann man was mit anfangen.
Ja, definitiv. Und bei Leopold bin ich halt auch gespannt. Also so von der Gesamtgeschichte, es ist eine andere Position, hat er ja so ein bisschen Lars Stindl-Vibes. Der kam ja auch damals als Kapitän aus Hannover, war ähnlich alt, hatte ähnlich viel Erfahrung gesammelt, war allerdings auch offensiver ausgerichtet. Wobei, man darf ja nicht vergessen, als er kam, hatten viele noch im Kopf, ja, der kommt als Sechser, dass er dann am Ende wirklich ein absoluter Stürmer war und ein Top-Torschütze, hat sich dann ja auch für Lucien Favre relativ überraschend ergeben. Da wundert man sich fast schon, dass Favre dieses Potenzial gar nicht so erkannt hat. Aber Leopold kommt vor allem als jemand, der mit Sicherheit den Anspruch hat, gleich auch in die Mannschaft zu streben. Bin gespannt, wie er damit klarkommt. Sander kam ja, du hast es gesagt, auch als Cheftyp aus Kiel. Tat sich dann im ersten Jahr schon etwas schwerer mit der Akklimatisierung in der Bundesliga. Wir reden über Tempo und auch ein Yannick Engelhardt, der nun in Como gespielt hat, der in Düsseldorf zweite Liga gespielt hat, der eigentlich viel Erfahrung hat, aber auch der tat sich ja anfangs schon schwer. Und selbst ein Kevin Dix, der aus Kopenhagen kam, dort auch international gespielt hat, in der dänischen Liga erfolgreich war, Titel gesammelt hat, braucht auch seine Zeit in der Bundesliga anzukommen, denn deswegen bin ich mal gespannt. Kastrop hat, was das angeht, natürlich schon einen Vorzug, weil er einfach schon Bundesliga gespielt hat und eine gute Saison auch gespielt hat, ist natürlich ein komplett anderer Typ als Leopold. Leopold ist wirklich wahrscheinlich der seriösere Typ. Kastrop ist eben dieser, ja, der hat halt so dieses Rotzige, der hat halt so dieses, was andere in der Mannschaft nicht haben. Deswegen bin ich fast schon geneigt. Eigentlich ist es auch ein Spieler, abgesehen mal vom Marktwert, der natürlich auch top ist. Also gehört da ja zu den teuersten Bosen. Aber am Ende ist er schon ein Spieler, der was Besonderes darstellt. Sehen auch in diesem 4-3-3 definitiv gesetzt im 4-2-3-1. Da wackelt er für mich definitiv. Und da glaube ich auch, wenn Leopold ansatzweise gut ankommt, dass er schon gute Karten hat, zumal, je nachdem, wie Kastrops WM verläuft, er wird ja dann noch Urlaub haben, wann er dann zur Mannschaft stößt, wie er sich dann auch in den neuen Spielrhythmus, in diesem neuen System, in all die Dinge dann reinfügt, könnte es tatsächlich sein, dass Leopold ihn erstmal überholt.
Ja, und dann haben wir im Mittelfeld zwei mit relativ großem Namen, muss man eigentlich sagen, aber die wir irgendwie jetzt gar nicht einplanen. Florian Neuhaus hat das ja in dem Sinne auch nachgewiesen, dass es zu Recht der Fall ist in der Rückrunde, als er fast gar nicht mehr gespielt hat, keinen Startelf-Einsatz mehr seit dem, was ja 31.01. auf jeden Fall so um den Dreh in Bremen. Dann schlug Kevin Stögers Stunde auch so ein bisschen, naja, weil die Stunde von anderen nicht unbedingt schlug und Eugen Polanski auch selten dann Bolin und Moja gebracht hat, geschweige denn Rainer. Also von daher hatte Stöger gute Karten in der Rückrunde. Polanski soll auch, so ist zu hören, jetzt ein größerer Stöger-Fan oder Freund sein als Ruven Schröder. Deswegen, so wie wir Ruven Schröder jetzt kennengelernt haben und wie er agiert, kann ich mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall nicht abgeneigt wäre, wenn Kevin Stöger da was anderes anstrebt im Sommer, weil er doch noch sehr ordentlich verdient, weil er vor allen Dingen auch diese, ja, ich will es fast Problematik nennen, in seinem Vertrag hat, dass er ab einer bestimmten Anzahl von Einsätzen einfach dann sich der Vertrag verlängert. Nächste Saison bis 2028 und Stöger wird diesen Sommer schon 33. Also von daher, in diesem Gefüge, was ich gerade erwähnt habe, und vor dem Hintergrund, dass ja irgendwie auch noch junge Spieler von hinten integriert werden sollen, sehe ich selbst bei Stöger schon das Potenzial, dass man da einen Abgang nahezu forcieren sollte. Ganz zu schweigen, glaube ich, von Florian Neuhaus. Wo es aber ein bisschen ist wie bei Elvedi, man redet dann auch jeden Sommer drüber, ja, aber jetzt ist doch wirklich Schluss. Bei Elvedi positiver konnotiert, weil es da um einen großen nächsten Schritt geht. Aber wären wir uns da jetzt bei Neuhaus zu sicher, dass diesen Sommer die Zeit gekommen ist für den Abschied?
Also ich glaube nicht, dass er in der Mannschaft von Eugen Polanski eine große Rolle spielen wird, das erstmal vorausgesetzt. Also es ist, man muss es wirklich sagen, es ist ja immer wieder schade, wenn man sich diese Karriere anschaut, was daraus geworden ist. Du hast damals in Mailand gesessen, als er seinen wunderbaren Pass gespielt hat. Er war für uns alle eigentlich immer ein Kandidat, irgendwann mal beim FC Bayern zu landen als gebürtiger Bayer und mit seinen Qualitäten. Und jetzt ist er schon mehrfach bei Gladbach-Trainern durchgefallen. Eugen Polanski hat ihm eine riesige Chance gegeben, hat ihn rehabilitiert nach dieser Geschichte mit dem Mallorca-Video, nachdem er erst zu U23 verbannt war, hat ihm die Chance gegeben. Und ich glaube, das gehört, wenn man Eugen Polanski jetzt mal in einer sehr ehrlichen Situation erwischen würde und er offen reden würde, gehört wahrscheinlich zu den größten Enttäuschungen des Trainers, die er bisher als Bundesliga-Coach erlebt hat. Wenn man auf einen Spieler setzt und der einem dann wirklich wenig zurückgibt, das ist, glaube ich, für einen Trainer immer eine ganz bittere Geschichte. Und ja, da glaube ich jetzt nicht, dass Neuhaus da jetzt nur eine große Rolle spielen wird, vor allen Dingen, weil ja wirklich auf genau seinen Positionen wirklich auch viel neues Spielermaterial gekommen ist und weil eben auch andere da sind, wo ich sage, da sehe ich ein anderes Potenzial. Und das im Grunde auch bei Stöger. Er wurde damals geholt und wir haben ja auch jubiliert, als er kam, als jemand, der auch Führungsaufgaben übernehmen soll, der dieses tolle Relegationsspiel für Bochum gemacht hat, als er im Grunde im Alleingang den VfL gerettet hat. Und davon ist nicht viel rübergekommen bisher in der Zeit in Gladbach. Und ich glaube auch, dass er jetzt bei Ruven Schröder schon zu denen gehört, die gehen dürften, wenn was kommt. Glaube allerdings auch bei beiden, dass sie es nicht tun werden. Also dann ist die Frage, was macht Schröder? setzt er sich vielleicht sogar auf die Tribüne oder das wird vielleicht auch öfter passieren, wenn der Kader von Polanski aufgebaut wird, dann würden beide eben da ihre Zeit absitzen, die von Neuhaus endet ja ohnehin dann in einem Jahr, Stöger, muss man dann eben schauen, aber ich weiß nicht, ob die beiden wirklich nicht sogar der Meinung sind, naja gut, am Ende passieren eh Dinge und dann ist man doch wieder am Ball und wir bleiben mal da, so, das sind für mich schon Härtefälle, wir werden gleich noch über Thomas Giorgiara reden, mit denen sich Ruven Schröder auseinandersetzen muss. Und er hat es gesagt, wir respektieren Verträge. Gut, was soll auch sonst sagen? Die gibt's halt. Also da sehe ich schon auch so eine Problematik, vielleicht auch was die Kabine angeht. Denn beide werden jetzt natürlich nicht die fröhlichsten Spieler sein, wenn das so läuft, wie wir das gerade prognostizieren.
Wobei man Stöger immerhin zugutehalten muss, dass er im Training, glaube ich, einer ist. Da ist er auch immer viel für gelobt worden. Damit wurden auch seine Einsätze begründet, der Mannschaft da viel gibt, der sich da nicht zu Schulden kommen lässt. Neuhaus ist da jetzt, glaube ich, eher nicht der Trainingsweltmeister. Was ich glaube, das glaube ich, kann ich streichen. Er ist kein Trainingsweltmeister. Von daher muss man das schon jetzt noch differenzieren. Tut mir wahrscheinlich Kevin Stöger jetzt schon Unrecht, ihn so in dieses, ne, diese Neuhaus-Ecke zu stellen. Also diese Gemeinsamkeit ist, dass wir ihnen keine große Perspektive zusprechen in dieser Mannschaft. Die Einzelheiten sind dann schon noch anders. Und ich würde sagen, bei Neuhaus ist dann schon mehr das Thema, dass man dann sich das mal gut durchrechnen sollte, mal schauen soll, wie der Sommer verläuft und dann auch sehr konkret in Gespräche gehen sollte, wie man das vielleicht im Stil von Christoph Kramer damals beendet. Was, glaube ich, wichtiger war als Neuhaus, dass er so aus der Kabine, ne, bei allen Verdiensten und ne, so gerne ich ihn als Typ mag, war das, glaube ich, wichtiger für die Kabine, dass Kramer nicht mehr da ist, als jetzt bei Neuhaus wäre. Klingt jetzt auch böse, ein bisschen egal ist es auch geworden. Der ist halt da, er hat keine große Chance, aber wenn wir jetzt da so einen Seitentipp abgeben, würde ich sagen, Florian Neuhaus ist dann wirklich am 2.9. mal nicht mehr bei Borussia.
Ja, es wäre dann auf jeden Fall nochmal extrem schade, wie das gelaufen ist, weil eigentlich hatten wir das ganz anders uns vorgestellt, hatte, glaube ich, auch Borussia Mönchengladbach sich das ganz anders vorgestellt. Aber hat sich nun mal so entwickelt und jetzt sind andere da und dann reden wir jetzt auch über andere. Die beiden haben wir durch, weil das Mittelfeld ist ja wirklich auch mit interessanten Spielern bestückt. Du hast Bolin schon öfter erwähnt. Natürlich ist da Vel Moya, natürlich ist da auch, jetzt reden wir über die offensiven Spieler, natürlich ist da auch Giovanni Reyna, der jetzt auch bei der Weltmeisterschaft ist. Und das sind ja drei Spieler, wo ich sage, Mensch, da habe ich wirklich, wenn sie dann gesund bleiben, wenn alles gut läuft, insbesondere natürlich das Gesundbleiben auf Reyna gemünzt, dann kann man schon sagen, wenn Eugen Polanski so seinen spielerischen Aspekt aufziehen will, dann sind das die drei, auf die man so richtig setzen kann.
Und in der Theorie könnte man sie beliebig anordnen in dieser Dreierreihe. Klar haben sie ja gewisse Schwerpunkte, aber da ist schon eine Flexibilität vorhanden und da kann man Fantasien entwickeln, wie das aussehen könnte. Und wenn wir diese drei da einloggen würden, ich muss mir vielleicht mal Gedanken machen, wen ich da jetzt überhaupt in der Startelf prognostiziere fürs erste oder zweite Spiel, dann haben wir Robin Hack nicht drin, dem wir ja auch wieder zutrauen, an seine Leistung der ersten beiden Jahre in Gladbach anzuknüpfen. Dann haben wir nicht über Franck Honorat gesprochen. Der ja so ein großes Fragezeichen hinter sich hat, den ich, was die Abgangswahrscheinlichkeit angeht, irgendwie auch vor Nicolas und Elvedi sogar ranken würde, hinter Skelly. Aber da gehe ich einfach fest davon aus, wenn ein Angebot zustande kommt, das ihm zusagt, das Borussia zusagt, dass diese Zeit da im Sommer endet und dann hätte ich einen großen Wunsch, dass endlich Borussia, dass Ruven Schröder mal einen 1-zu-1-Spieler holt, einen, der wirklich auf dem Bierdeckel auch mal ins Dribbling gehen kann und es für sich entscheidet und am besten sogar noch einen starken linken Fuß hat, denn das ist so dieses Profil, was da seit Jahren fehlt und dann wäre diese ganze Reihe da vorne noch runder, breiter und besser bestückt. Aber mit dem, was jetzt da ist, glaube ich, kann man schon viel machen. Und wenn es dann so wäre, Carsten, dass Franck Honorat bleibt und man ihn wieder in Form bekommt, gibt es auch beileibe schlimmere Sachen.
Ja, definitiv. Also Franck Honorat ist immer ein Spieler, der für die Startelf in Frage kommt, aber der für mich eigentlich immer in der Startelf sein wird. An der Stelle, wir reden dann über diese Dreierreihe, im offensiven Mittelfeld ist mal definitiv Robin Hack. Ich habe eben die anderen drei genannt, weil das für mich die sind, die so diesen spielerischen Faktor da mit reinbringen. Drei junge Spieler ja auch noch. Bei Reyna vergisst man ja immer, dass er auch noch ein relativ junger Spieler ist. Ich würde gerade mal so ein bisschen Moya und Bolin vielleicht so im Doppelpack nehmen, dass die beiden sich vielleicht so ein bisschen einen Job oder ein Timesharing machen, was ihre Spielzeit angeht. Grundsätzlich würde man sich natürlich denken, ja, Moya muss eigentlich so oft spielen wie möglich, aber er ist halt immer noch ein ganz, ganz junger Kerl. Da muss man dann auch die Kirche im Dorf lassen. Bolin auch noch jemand, wo man sagt, naja, vielleicht sind die beiden so wirklich die sich dann abwechseln. Bei Reyna, wenn er gesund ist, finde ich, dann gehört er in die Mannschaft mit seinen Qualitäten, zumal er dann auch natürlich marktwerttechnisch interessant ist. Und wenn man sich die Reihe dann jetzt vorstellt, dass man sagt, der Hack links, der Reyna rechts und in der Mitte entweder Bolin oder Moya, dann klingt das ja schon ganz spannend, finde ich. Und wenn man dann in der 60. Minute den Bolin durch Moya oder Moya durch Bolin ersetzt, dann kommt nochmal richtig was. Und ja, Franck Honorat, ich bin enttäuscht von ihm, das muss ich ganz, ganz klar sagen. Ich hatte schon gedacht, dass er der vergangenen Saison nach allem, was gewesen ist, und er hat das ja auch angesagt, seinen Stempel ganz anders aufdrückt. Er hat es getan, indem er einfach nicht der Honorat war, den man erwartet hat. Und von daher würde ich jetzt einfach sagen, da würde ich die anderen für mich persönlich doch lieber sehen. Aber dass er natürlich, gerade wenn man jetzt sich ein flaches Ding vorne vorstellt und wirklich mal in einem Spiel auf Flanken setzt, dann wäre er natürlich der dann vielleicht über die rechte Seite kommt. Er ist schnell, er ist ein Flankenspieler und wäre dann natürlich auch immer eine Top-Alternative. Das ist mal ganz klar. Aber fußballerisch würde ich tatsächlich diese Reihe, die ich gerade genannt habe, mit Hack, mit Reyna und dann eben diesem Doppelpack mit Moya Bolin da wirklich gerne oft sehen.
Ja, und wenn ich jetzt prognostiziere, also ich mache so wie der Opta-Supercomputer, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, wie wird es wahrscheinlich verlaufen, dann denke ich, ja, ach, irgendwas, das wäre halt der Normalfall, ne? Ist jetzt auch nicht böse gemeint, sondern sozusagen statistisch belegt. Irgendwas wird schon zwicken bei Gio Reyna, dass er dann in dem besagten Spiel, das wir jetzt gerade hier skizzieren, nicht einsatzfähig ist. Aber dann stelle ich mir die Dreierreihe Hack links, Moya in der Mitte, Bolin rechts vor, der, glaube ich, von den dreien am ehesten für rechts dann in Frage käme, weil er das auch schon viel gespielt hat in Malmö. Und das wäre, glaube ich, so die Untermauerung dessen, was ja auch das Resultat dieser Saisonanalyse war, was passt zu dieser Mutüberschrift, die Ruven Schröder seiner Mitgliederversammlungsrede gegeben hat. Also das ist eine Reihe, die kann ein Stadion dann auch mitreißen. Die wird viel Vertrauen, glaube ich, auch von den Fans bekommen, weil die einfach sagen, ey, da können wir uns mit identifizieren, da ist Wertsteigerungspotenzial, also eine runde Sache. Und wenn dann Gio Reyna wirklich irgendwann seine Fähigkeiten dauerhaft da mal einbringen kann, ist das eine ziemlich runde Sache. Ja, also lässt sich gut an. Jetzt müssen wir darüber wahrscheinlich, also widersprichst du mir bei dieser Dreierprognose?
Nein, das ist also genau das. Also ich würde würde es mal so benennen, Hack plus 2 aus 3. So, und klar, es gibt immer noch natürlich auch Nathan Gumo, der zurückkehren wird. Da ist eben die Frage, wie kehrt er zurück? Er geht in sein letztes Vertragsjahr, da würde ich fast sagen, der wird jetzt erstmal ein halbes Jahr bekommen, um sich wieder aufzustellen, und dann wird man im Winter schauen, wie es weitergeht, dann Gespräche führen. Es soll im Juli, Anfang Juli, wenn es wieder losgeht, Mitte Juli, die ersten Gespräche geben, wie man dann eben mit ihm jetzt weiter plant. Aber ich glaube, Nathan Gumu kann man jetzt im Moment überhaupt noch nicht einschätzen, was damit wird. Von daher müssen wir ihn so ein bisschen außen vor lassen. Und aber ich sag auch, also wenn es um Mut geht, dann hat man diese drei Spieler, die wirklich für Fußball stehen. Ja, und Hack, der ist für mich eigentlich, wenn der gesund ist, musst du den setzen. Der ist wirklich so der X-Faktor im Gladbach-Spiel. Der macht Dinge, wo er wahrscheinlich selber vorher gar nicht drüber nachdenkt und überrascht damit. Und er ist dann auch, wenn man jetzt ohne Honorar plant, eigentlich auch der beste Flankengeber bei Borussia Mönchengladbach. Also er hat eine ganz präzise Flanke. Und wenn man dann sagt, okay, Reyna spielt auf der rechten Seite oder Bolin, dann sind das eher die dann vielleicht auch mal in die Mitte ziehen, in den Strafraum reingehen. Und Hack ist dann der auch aus dem Halbfeld mal einen Millimeter genau auf die Birne von Tim Kleindienst platzieren kann. Also von daher sind wir 100% einer Meinung. Und dann hätte Eugen Polanski auch noch richtig was in der Hinterhand. Das ist ja auch klar.
Und Carsten, ein Königreich fürs Hinterlaufen. Das, finde ich, hat man auch in den letzten Jahren selten gesehen. Also Hack, der dann so nach innen zieht und dann Herold mitnimmt. Auch da kann man auf der Seite Fantasien entwickeln. So, jetzt geht's in den letzten und spannenden Mannschaftsteil. Auch ohne wieder despektierlich zu sein, wir müssen jetzt über Gant, Leon Ranos und Noah Pesch reden. Wir sind uns aber einig, dass die keine Zukunft bei Borussia haben noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Und da bin ich mir sehr sicher, dass Ruben Schröder das Projekt Kaderverkleinerung da forcieren wird. Aber jetzt müssen wir bei den Mittelstürmer und mittelstürmerartigen Typen schon mal wieder ordnen. Also Tim Kleindienst, den wir nennen müssen. Isaac Liedberg wird kommen. Thomas Trancherer ist verletzt, aber wieder da. Ab dem 1.7. Shuto Machino ist da, muss hinbekommen werden, weil da wird es eigentlich keinen Markt geben, um so viel zu erzielen, dass man das irgendwie reparieren könnte. Deswegen der Auftrag, das hinzubekommen. Und noch, Stand heute, ist da Shio Fukuda, aber während wir gesprochen haben, geht es hier schon wieder weiter. Wir können bestätigen, dass er zum Karlsruhe SC wechseln wird für eine Ablöse inklusive Boni von bis zu 1 Million Euro. Sky berichtet auch und sagt auch, dass Borussia eine Weiterverkaufsbeteiligung hat und ein sogenanntes Matching Right. Sprich, wenn Karlsruhe ihn dann irgendwann verkaufen will, könnte man sagen, ey, wir bieten das auch und holen uns den zurück. Dementsprechend wird Shio Fukuda kein Teil dieser Gedankenspiele mehr sein, aber es bleiben ja immer noch genügend Kandidaten.
Ja, ich würde fast sagen, durch die Verpflichtung des Schweden Liedberg ist auch klar, und das ist ja so, ne, jede Verpflichtung ist ja auch eine Botschaft, und da hat Ruben Schröder, glaube ich, die klare Botschaft auch ausgesandt, dass auch Thomas Schwanscherer keine Zukunft mehr in Gladbach hat, dass man schon, also er wird als Durchreisender zurückkommen, wenn er wieder fit ist, wird Schröder wieder dafür sorgen, dass er mindestens mal verliehen wird. Ja, marktwerttechnisch ist es einfach schwierig. Also ich glaube, dann wird die nächste Leihe anstehen bei Thomas Schwanscherer mit der Hoffnung, dass er vielleicht nicht nur 2 gute Spiele macht wie in Glasgow, sondern vielleicht mal 20 und dann einen Marktwert wieder hat, wo man sagen kann, gut, das ist ein Marktwert. Wäre ja auch Thomas Schwanscherer dann einfach zu wünschen, dass er endlich mal wieder in die Pötte kommt oder endlich in die Pötte kommt, was mal wieder vielleicht jetzt auch gestrichen. Aber ich glaube, dass die Verpflichtung von Isaac Liedberg ganz klares Zeichen dafür ist, dass Thomas Schwanscherer von uns nicht mehr groß eingeplant werden muss. Und würde sagen, ja, es ist einfach so, Kleindienst. Isaac Liedberg jetzt als der Kleindienst, der Backup, der klarere Backup, und eben Shuto Machino als, naja, vielleicht die Idee, dass man manchmal auch mit 2 Stürmern spielen könnte in einem 4-4-2 flach, damals das klassische Favre-System, eher dann so um Kleindienst herum. Das kann vielleicht im Heimspiel auch mal eine ganz nette Variante sein, wenn man dann so spielt. Aber ja, also ich glaube, wenn es darum geht, Kleindienst hat sich aufgerieben oder Kleindienst ist verletzt, dann wird wahrscheinlich Liedberg erstmal der erste Mann sein, der dann spielt. Also so wie es jetzt Haris Tabakovic war. Liedberg ist schneller, hat andere Skills, was das angeht. Wenn er nur ansatzweise so Tore macht wie jetzt in der zweiten Liga oder wie Tabakovic in der letzten Saison, wäre es natürlich ein guter Kauf. Also man darf das nicht vergessen. Schröder hat so einen gewissen Druck, weil die letzten Mittelstürmer, die geholt wurden, die haben richtig geliefert. Ne? Kleindienst 16 Tore, Tabakovic 3, Bruchteil davon bei Liedberg, das muss er erstmal liefern, ne?
Der Lieferberg wird Liedberg zum Lieferberg. Bitteschön, Bild-Zeitung. Danke. ja, jetzt habe ich so viele Namen genannt. Ich habe gerade überlegt, okay, irgendwie, die sind alle fit und selbst Neuhaus ist weg, aber Stöger noch da und Machino ist da. Schwanscherer jetzt mal nicht mitgerechnet, der ist verletzt. So, dann sind das, glaube ich, allein 3 Namen oder vielleicht sogar 4, die gar nicht im Kader wären. 2, sagen wir mal, sind irgendwie immer verletzt. So, dann ist aber schon erster Spieltag das Thema, hui, wer schafft es überhaupt rein? Ist überhaupt Platz schon für, weiß ich nicht, Sento Uno? Oder braucht man überhaupt 2 Außenverteidiger auf der Bank? Oder schafft es Shuto Machino dann, weil ist doch Isaac Liedberg da? Und wir gehen ja alle davon aus, dass Bolin, Moya, Hack im Kader auf jeden Fall gesetzt sind. So, und wie kommt Nathan Gumu durch die Vorbereitung? Merkt er dann vielleicht, ich bin zwar fit, aber habe hier gar keine Chance. Also ja, allein diese Frage, wer schafft es dann in den Kader, wird schon hochspannend. Und jetzt reden wir ja gerade an, was haben wir heute, 3. Juni, und müssen natürlich auch immer einpreisen, es werden auch noch Dinge passieren, die wir jetzt alle nicht auf dem Schirm haben.
Ja, also das ist ja der Auftrag, den Ruven Schröder ganz klar hat. Er soll den Kader, eigentlich soll er den Kader reduzieren. So, jetzt hat er ihn erstmal größer gemacht und jetzt wird er, glaube ich, schon rangehen und da Dinge versuchen zu klären. Wie gesagt, Thomas Cvancara, im Winter war es halt so, als das, als die Leihe in die Türkei geplatzt ist, da hat Ruven Schröder dann proaktiv einen Verein gesucht, hat ihn dann auch gefunden in Celtic Glasgow und da haben wir ja wirklich gedacht, Mensch, der Cvancara, der hat jetzt das große Los gezogen, nur er hat das Los leider dann irgendwo verloren auf dem Weg irgendwie, hat sich da nicht etablieren können und das wäre ja eine ganz dicke Nummer gewesen, wenn man plötzlich dann bei Celtic Glasgow spielt. Also wir waren ja da mit Borussia Mönchengladbach und im Celtic Park zu spielen, das ist schon für einen Fußballer, ich sag's jetzt mal so, geil, ne? Also einfach Riesenstadion, Riesenfankultur, alles top. Hat er nicht geschafft, sich da zu etablieren, Kaufoption wird nicht gezogen und aber in Gladbach eben auch keine Perspektive. Aber da muss Schröder schon ganz schön arbeiten. Wie gesagt, ob die Spieler dann tatsächlich gewillt sind, sich aus dieser Wohlfühlzone, Klammer auf, gute Gehälter, Bundesliga-Verein dann zu verabschieden, weil was ist dann auch der Markt von dem einen oder anderen? Das muss man ja auch die Frage stellen. Welcher Club würde jetzt Florian Neuhaus zum Beispiel nehmen, der dann aber auch für Florian Neuhaus eine Alternative sein könnte? So, Augsburg war mal ein Thema, aber das hat ihm dann nicht zugesagt zum Beispiel. Und wie ist es mit Stöger? Wie ist es auch, also ich glaube, Cvancara ist sogar der am ehesten sagen würde, ich will hier nicht sein, weil es einfach nicht mit ihm und Gladbach passt. Also ja, da muss man fast schon die Prognose stellen, dass der ein oder andere am Ende hier sein wird und das vielleicht sich auch dann nochmal bis zum Winter hinziehen wird, bis da was geklärt wird. Also ja, man muss Ruven Schröder viel zutrauen, aber er ist halt auch kein Zauberer.
Ja, das ist immerhin hat er Zeit jetzt zu zaubern und der Faktor Druck, wir haben das ja, du hast in meinem Text auch thematisiert, den er da jetzt anwendet, ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass manch einer jetzt merkt, hier wird nicht nur gesagt, es wird schwierig für mich, nee, es wird wirklich schwierig, weil wo soll ich denn hier einen Platz finden? Und wenn dann so eine Vorbereitung beginnt und dann wird irgendwie 11 gegen 11 gespielt und du bist immer der erstmal am Rand steht oder so, ja, das hat vielleicht eine Wirkung oder es hat dann halt keine und dann glaube ich, bekommt man auch viele Wahrheiten auf dem Tablett geliefert. Aber
Geschichten, Janik, Geschichten. Dann können sowieso. Wir die teuerste Tribünenbesetzung der Bundesliga finden. Also wenn man sich da mal diese Reihe da vorstellt mit Stöger, mit Neuhaus, mit Gumu und so weiter, das wäre dann ja schon eine ganz schöne fette Tribüne, sage ich mal, was da die Einkaufspreise angeht oder die Marktwerte, wenn man welche Dinge auch immer. Und vor allen Dingen wäre es sehr namhaft, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, ich bin da wirklich gespannt. Also nochmal, Ruven Schröder kann viel bewegen, aber halt in dem Rahmen, sagen wir mal, des gesetzlich Vertretbaren halt. Ne? Es gibt halt Verträge und Verträge gelten für beide Seiten. Da kann auch er nichts dran ändern. Er macht Druck, siehe Skelly, finde ich. Oder siehe auch Cvancara, ne? Da ist auch klar, nee, du nicht. Aber ob der Druck, was sagst du, glaubst du, dass da wirklich ein Neuhaus sich da so unter Druck setzen lässt oder auch ein Stöger? Oder dass die vielleicht auch einfach sagen, ach, da wird schon genug passieren, am Ende spiele ich dann doch.
Ja, beim Stöger kann ich mir vorstellen, dass sich aus diesem Druck und diesem mit dem Rücken zur Wand stehen noch was Positives entwickelt. Also, dass das irgendwie Energie in ihm freisetzt, von der dann auch Borussia profitieren kann. Bei Neuhaus sehe ich das einfach nicht, aber da bin ich halt nur gespannt. Also, wir reden jetzt, wie gesagt, seit Jahren darüber. Gibt es jetzt den Tag, wo er abgefunden wird und einen Verein findet? Findet er vielleicht einfach so einen Verein, wo er sagt, komm, da bin ich jetzt happy mit, aber naja, die Diskrepanz der Gehälter wird so groß sein, dass er schon sagen wird, na, ganz ehrlich, wenn ihr wollt, dass ich das mache, dann will ich aber auch noch was auf die Hand haben. Oder ist dann so irgendwann der Punkt, wo er sagt, hier ist Schluss, meine Karriere ist zu Ende, sei es jetzt im Sommer oder nächsten Sommer. Da, also wie gesagt, haben wir jetzt schon so oft Thesen aufgestellt, so oft gesagt, der ist weg, das wird nichts mehr. Da würde ich mich festlegen, aber der ist weg, da lege ich mich nicht mehr fest. Also das glaube ich erst, wenn es soweit ist.
Ja, darum, es wird noch spannend. Wie gesagt, jetzt ist in Chiyo Fukuda erstmal die erste Personalie gelöst. Also Schröder macht weiter, Und das wird mit Sicherheit auch so weitergehen, weil ich kann mir bei dem auch jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, mal Ruven Schröder, so wie der drauf ist, dass der jetzt plötzlich sagt, und jetzt mache ich erstmal nichts mehr, sondern Urlaub. Nein, also der wird, glaube ich, die gesamte Transferperiode und darüber hinaus on fire sein, weil er, glaube ich, wirklich, er will hier in Gladbach was bewegen. Er hat ja nun auch viel im Verein schon mit verändert. Es wird noch ein neuer Co-Trainer kommen. Wir haben da ein paar Namen genannt, Jan-Moritz Lichte oder Jerome Polenz. Also das sind ja Namen, die möglicherweise dann auch zeigen, dass Ruven Schröder auch in diesem Co-Trainer-Team dann seine Akzente setzt. Und am Ende in der Mannschaft, jetzt aber in jedem Mannschaftsteil ist schon ein Schröder-Spieler da. Also dadurch verändert sich ja dann auch die Statik, was die Mannschaft angeht. Es ist keine Mannschaft mehr, mit der Ruven Schröder nichts zu tun hat, sondern er hat ganz viel Input in diese Mannschaft reingetan. Ich glaube auch, dass viel von dem, was er geholt hat, auch dann spielen wird, dass Polanski auch weiß, dass natürlich ein Ruven Schröder da seine Akzente gesetzt hat und auch setzen will. Also ohne, dass Schröder jetzt die Mannschaftsaufstellung bestimmt, aber das sind ja Spieler, die für das stehen, was Borussia Mönchengladbach jetzt haben will. Und all diese Dinge, glaube ich, die spielen dann auch eine Rolle. Und die Frage ist halt, was kriegt er jetzt noch weg? Die Frage kann er nicht alleine beantworten. Und das ist halt das Hauptproblem, was da ist, ganz einfach. Und nochmal zu Florian hinaus. Es ist wirklich so schade, dass sich das alles so entwickelt hat. Damals, als er die Nummer 10 bekommen hat, Vizekapitän wurde, da haben wir auch am Tegernsee gesessen, dort im Mannschaftshotel, im Pavillon, im Garten, und haben gedacht, Mensch, das ist ein richtig guter Move. Und das könnte den Neuhaus jetzt so richtig Granit-Xhaka-mäßig antörnen. Und dass er jetzt wieder so aus sich rausgeht. Und wenn man dann überlegt, dass man jetzt darüber nachdenkt und das auch sogar formuliert, dass er vielleicht sogar einfach sagt, naja, dann beende ich eben meine Karriere. Das ist echt richtig bitter, finde ich. Richtig, richtig bitter.
Und auch das haben wir jetzt schon so oft formuliert, und ich bin wirklich, ich kann es auch nicht mehr hören. Also ich kann uns nicht mehr darüber reden hören. Naja.
Prost, darüber reden hören. Was denkst du eigentlich, was mit Tim Kleindienst ist? Also der hat ein Jahr nicht gespielt. Er ist absolut positiv, was seine Verletzung angeht. Und wir drücken da natürlich auch die Daumen. Aber welche Chancen, glaubst du, hat eigentlich der Kollege Liedberg, hier den Tabakovic zu machen und plötzlich dann nur mal Stürmer Nummer 1 zu sein? Die Frage muss man ja stellen, weil Machino spielt die erste Saison weit unter dem Machino aus Kiel. Frage, kann er den anderen auch in Gladbach, den Kiel-Machino? Und Kleindienst, ein Jahr nicht gespielt, Knieverletzung, ist schon viel Fragezeichen dabei, oder?
Ja, so ein bisschen. Entweder es hält richtig oder vielleicht gar nicht. Also gibt ja auch Geschichten, ich muss immer an Josip Drimmitsch denken, der dann auch völlig zurück zu sein schien, aber dann auch nicht dauerhaft zurückkehrte, Rückschläge hatte. Jetzt, das ist ja nicht unjournalistisch, ihm das einfach zu wünschen, oder nicht undistanziert, sage ich mal, ihm das einfach zu wünschen, dass das hinhaut, weil das wäre ja tragisch, wenn es nicht hinhaut. Ich denke, diese Art, die er verkörpert, diese positive Art, dieser Optimismus, der ist sicherlich fördernd und steigert die Chancen. Ob es wirklich auf und gut geht, werden alle erst erfahren, wenn es soweit ist. Und auch nicht am ersten und zweiten Spieltag, sondern eben über Strecke, wenn er der Belastung standhält. Aber zumindest hat man da jetzt in Liedberg einen geholt oder holt einen, der diese Absicherung darstellt, der jetzt nie ein Tim Kleindienst sein wird, aber der zumindest das Potenzial hat, auch wenn er ein ganz anderer Typ ist, dann so eine Tabakovic-Nummer zu fahren.
Wobei auch Tim Kleindienst war ja mal Zweitligaspieler, hat sich entwickelt. Also man kann ja auch in Rollen reinwachsen. Liedberg ist ein bisschen jünger, bin wirklich gespannt. Also bei Kleindienst, also man wünscht ihm ja wirklich, also die Art und Weise, wie er sich da zurückgekämpft hat, und wenn man dann auch sieht, wie viel ihm das bedeutet und auch diese WM-Geschichte, die da als Push-Faktor zumindest mal da war. Also klar wünscht man ihm, dass das klappt, aber ja, es ist schon so, dass die Gladbacher sich auch sehr darauf verlassen, dass es klappt. Aber so richtig auch wieder nicht. Also man hat da schon keine Zweifel. Nein, aber die Verpflichtung von Liedberg zeigt ja, dass man sich zumindest absichert. Ist auch ganz, ganz korrekt, wichtig und richtig. Also von daher, ich finde, der Kader ist spannend. Ich finde, der Kader hat natürlich immer noch so diesen Makel in Anführungsstrichen, fehlende Erfahrung, finde ich, hat letzte Saison zu Problemen geführt, gerade zu Saisonbeginn. Können wir Gerardo Seoane fragen. Aber spannend ist er auf jeden Fall. Und wenn man jetzt mal, sollen wir ihn noch mal einmal irgendwie kurz zusammenfassen? Also,
sag noch mal die Elf, die wir jetzt formuliert haben für unser fiktives Spiel.
Genau, das würde ich auch sagen. Erstmal im 4-2-3-1 ist es auf jeden Fall Moritz Nikolas. Dann von rechts nach links in dem Fall jetzt wieder. Man guckt ja dann immer von vorne drauf sozusagen oder so. Auf jeden Fall Konoplia, LVD Dix und Herold. Davor Sander Leopold. Davor die Reihe, die wir uns dann wünschen würden. Aus meiner Sicht jetzt rechts Reyna, im Zentrum Moya und links Hack. Bolin.
Genau, ja, genau. Also dieses, das heißt ja das 2-aus-3-Prinzip formuliert.
Genau, und vorne, ja, also wenn er fit ist, dann gibt's überhaupt gar keinen Zweifel, dann ist Tim Kleindienst gesetzt und Kleindienst, der ist auch das Zugpferd für die Saison. Also, ich meine, das Tollste wäre für ihn natürlich erstes Spiel, Heimspiel, und er macht gleich eine Kiste, und ich glaube, dann wird er seinem Knie verbieten, überhaupt nochmal irgendwas aufzumucken. Also ich glaube, der ist heiß, der ist wirklich heiß, und der ärgert sich tierisch, dass er eben diese WM-Chance verpasst hat, und der wird jetzt richtig da brennen als allen nochmal und vor allem sich selber zu beweisen. Aber die Mannschaft finde ich spannend. 4-3-3 wäre vor allem, glaube ich, im Mittelfeld natürlich der Unterschied, weil wir beide Kastrop, glaube ich, also Sander als Einzelsechser, Kastrop und Leopold davor. Und die vordere Reihe, ja, wie würdest du es aufstellen?
Ja, Hack auch links, vielleicht Bolin rechts, so. Das ist dann für die Moja-Pause auch eine Lösung, der sicherlich nicht komplett durchspielen wird. Und ich habe da ja noch immer wirklich, ne, von allem, was da noch kommen kann und muss. Ja, wir haben in der Innenverteidigung dieses Potenzial formuliert, aber vor allen Dingen, wenn Honorar geht, dann will ich da diesen Dribbler haben und da so ein, also jetzt nicht Michael Ulises, aber ich meine, es sind da weltweit schon echt richtig spannende, gute Dribbler unterwegs, und da ist dieses Wertsteigerungspotenzial auch riesig. Also wenn da einer funktioniert, dann geht's richtig durch die Decke. Man hat das bei Diomandé bei Leipzig gesehen. Natürlich Invest viel größer, und dementsprechend, wenn man da den Marktwert verfünffacht, dann ja, geht's halt auf 100 Millionen. Aber auf Gladbach-Niveau gibt's auch da Potenziale und sicherlich spannende Kandidaten, jetzt so wie wir Ruven Schröder kennen und André Hechelmann, glaube ich, kann man auch Vertrauen haben, dass man da in die Richtung unterwegs wäre. Übrigens habe ich gerade mal nachgeguckt, Kleindienst ist ja dann mit genau 28 so durchgestartet in der Bundesliga in Heidenheim. Isaac Liedberg wird 28 Anfang September, hat nachgewiesen in der zweiten Liga, dass er da richtig knipsen kann, hat auch langen Anlauf benötigt, war zwischenzeitlich mal in der dritten schwedischen Liga, erst da hat es dann funktioniert, war mal der jüngste Spieler in der Geschichte von Hammarby, von seinem Heimatverein da in Stockholm, und aber hat gebraucht, auch spannend, Sohn eines Ringer-Weltmeisters, gucken, was er dahingehend einbringen kann, auf jeden Fall wahrscheinlich Durchsetzungsvermögen im Strafraum, und ja, sein Vater hat auch mal, um jetzt hier noch ein bisschen bunter zu werden, Let's Dance in Schweden gewonnen. Jetzt wisst ihr Bescheid.
Ja gut, dann kann er ja, jetzt bleibe ich mal ganz platt, dann kann er ja manches Tänzchen in der Bundesliga anbieten, wobei er ja nicht der Dribbler ist.
Ringen und Tanzen im Strafraum ist ja eine gute Kombi, also braucht man beides mal.
Aber vor allen Dingen das Coolste an ihm wäre, wenn er einfach Tore macht. Also von daher, und die macht man meistens ja im Strafraum, und wenn er damit den Gegner niederringt, dann wäre das natürlich perfekt. Ja, ich glaube, wir haben jetzt relativ breit den Kader geklärt. Nochmal ganz klar Ausrufezeichen Stand jetzt. Also es kann noch ganz, ganz viel Bewegung reinkommen. Wie gesagt, LVD, wie gesagt, Honorar, wie gesagt, Nikolas. Das sind ja so die Kandidaten aus unserer Top-11, die, Honorar war nicht drin, aber Honorar wäre ja einer, der dann auch zu den engeren Kreis der Mannschaft gehören würde, die spielen könnten. Ja, wenn da noch was passiert, dann wird auch noch mal was anderes passieren. Da wird auch noch Zugänge geben, die müssen dann ersetzt werden. Also Borussia Mönchengladbach ist in der Mache, aber aktuell schon ganz spannend. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder?
Ja, und da sind einfach auch Voraussetzungen geschafft. Und das darf man einfach nicht unterschätzen, dass die Leute zum Training gehen in der Vorbereitung, zum Saisoneröffnungsspiel gegen Aston Villa und dann zum ersten Heimspiel und einfach Bock haben auf diese Mannschaft, Bock auf Borussia und nicht denken, oh Gott, was kommt denn jetzt und so. Also, dass vielleicht in diesem Drive dann auch Eugen Polanski wachsen kann, dass er ein größeres Vertrauen spürt. Also, das darf man schon nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, ob Sie das dann wirklich so sehen, habe aber häufiger in vergangenen Jahren gefühlt, dass so die Verantwortlichen das unterschätzen, wie wichtig das ist. Das haben wir ja dann auch gemerkt am Tegernsee letztes Jahr. Diese Wolke war dann schon immer noch über dem Verein und die jetzt mal so wegzuschieben, ist enorm wichtig. Also von daher ist dann auch Rund Schröder als Meteorologe gefragt.
Ja gut, er ist natürlich im Moment auch ganz klar, hat sich schon etabliert als das Gesicht des Vereins. Er ist halt der, der für diese all diese positiven Dinge, die du gerade erwähnt hast, steht. Das muss man ja sagen. Also Eugen Polanski ist halt der Trainer, der bleibt. Und das ist nicht bei allen total positiv hinterlegt. Das wurde ja auch klar von Rund Schröder formuliert, dass es eben auch kontrovers diskutiert wurde. Von daher ist er jetzt im Moment so das Zugpferd der ganzen Borussia Mönchengladbach-Geschichte. Und dann muss man auch einfach mal sagen, dann ist auch die Mannschaft wirklich in der Pflicht. Die neuen Spieler sollen einfach mal zeigen, dass sie wirklich Bock auf Borussia haben. Die alten Spieler, also die alten, sondern die, die da sind, die etablierteren Spieler, sollen einfach zeigen, dass sie wirklich mal was anders machen wollen. Und natürlich hängt der Saisonstart dann auch wieder vom Spielplan ab. Wenn du jetzt beim FC Bayern startest, ist natürlich was anderes, als wenn du im Heimspiel gegen Elversberg startest.
So, war nicht immer so schlimm, beim FC Bayern zu starten.
Ja. Aber du weißt, was ich meine. Am Ende ist es dann so, aber es geht einfach darum, dass die Mannschaft etwas auf den Platz bringt, mit dem die Leute was anfangen können. Das hat Rund Schröder ja auch gesagt. Und wenn du dann ein Spiel verlierst, hast aber alles gegeben, hast gezeigt, dass du alles bringen willst, hast mutig aufgestellt. Also ich glaube, wenn die erste Aufstellung in der neuen Saison rauskommt und da wirklich so die Leute sagen, yo, da hat sich richtig was getan, da haben wir jetzt wirklich Bock drauf, dann hat Eugen Polanski richtig was geschafft. Er hat die Vorbereitung, er hat das Trainingslager, auch da Signale auszusenden. Aston Villa ist natürlich ein Riesentest. Du spielst gegen den Europa-League-Sieger, kannst da im eigenen Stadion was hinstellen. Also da sind schon Dinge drin, wo man sich jetzt positionieren kann und hat eine Mannschaft, wo viel Veränderung drin ist. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig. Und gut, mit irgendwelchen Saison- und Tabellenprognosen, da wagen wir uns mal später, viel später in der Sommerpause vor, vielleicht auch erstmal nach dem Trainingslager. Ich glaube, das sollte man den Gladbachern auch jetzt gar nicht antun, zu sagen, das und das ist jetzt Pflicht, sondern erstmal, es bewegt sich was, es ist Bewegung drin. Es sind klare Ansagen gemacht worden von Rund Schröder, die er gerade selber umsetzt. Also Rund Schröder hat ja die Angewohnheit, manchmal bei Pressekonferenzen sich selbst Fragen zu stellen und zu antworten. Jetzt hat er auf jeden Fall Antworten gegeben auf die Dinge, die er sich selbst vorgenommen hat oder die er vorgegeben hat. Und ich glaube, das ist ein gutes Vorbild. Da könnte Gladbach, der ganze Club, sich dran orientieren.
Ja, ich erinnere mich dran, wie der Kleindiensteffekt nicht nur war durch seine Tore, sondern der ist da vorne so angelaufen und mit einer Intensität. Also da wurde uns auch mal gesagt, also da können die anderen alle gar nicht anders. Der reißt halt mit und das ist Rund Schröder jetzt auf der Management-Ebene. Also wenn da auch im Verein dieser Spirit entsteht, wenn er da in der Lage ist, auch Leute mitzureißen, dann ist das sehr positiv. Er ist nicht der Heiland, das ist niemand im Profifußball, aber also viel ehrlich, gut und strukturiert zu arbeiten, das ist schon viel wert und das macht er zweifellos. Ich hoffe, er kriegt auch mal ein bisschen Urlaub jetzt bald noch und kann mal durchschnaufen, hat er auch in der Runde da gesagt, ein bisschen Schlaf wäre auch mal nicht verkehrt. Gönnen wir ihm, wünschen wir ihm und euch wünschen wir eine gute nächste Zeit. Wie immer offen, wann es die nächste Folge gibt, aber ich glaube, diese hat eine ganz gute Halbwertszeit. Wenn wir uns das nächste Mal melden, ist Isaac Liedberg sicherlich fest, Borussia, Shio Fukuda fest beim Karlsruher SC. Vielleicht ist Jonas Omlin dann schon fest beim FC Basel. Und darüber hinaus werden wir mal schauen. Es ist aber schon so viel passiert, wie wir euch gerade aufgezeigt haben, dass doch jetzt auch mal eine Woche durchschnaufen vielleicht angesagt ist.
Ganz genau, das gönnen wir Rund Schröder, das gönnen wir euch auch, euch Gladbach-Fans. Und ich glaube, man kann jetzt doch einigermaßen positiv in die Zukunft schauen und wie wird es Rund Schröder sagen, Bock auf die neue Saison haben. Er hat ja auch klare Ansagen an die Fans gemacht. Leute, freut euch mal drauf und ich finde, wenn man so viele neue Spieler hat, dann kann man sich ja vielleicht auch mal zu Hause hinsetzen und dann selber Mannschaften aufmalen. Es gibt, sagen wir mal, genug Diskussionsstoff. Von daher viel Spaß dabei und bald gibt's ja auch noch eine kleine Weltmeisterschaft. Also von daher, der Fußball bleibt erhalten und Borussia Mönchengladbach auch. Und wir bleiben am Ball.
Am Ball, am Telefon, an der Tastatur, überall, wo wir auch sein müssen. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de